Economy mit K. Mit Martin Dovideit.
Ja, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Wir sprechen mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Mit mir heute mein Kollege, unser Wirtschaftsressortleiter Thorsten Breitkopf. Und wir sprechen heute mit Dieter Steinkamp, dem Chef der Rheinenergie. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich die Chance bekomme. Ich freue mich auf das Gespräch.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung und die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, erst einmal schönen Dank, dass Sie uns in Empfang nehmen in diesen aufregenden Zeiten für die Strom- und Gasbranche. Wir sind zur Rheinenergie gekommen und sprechen mit Ihnen, Herr Steinkamp. Mitte des Jahres wird ja Ihre Amtszeit bei der Rheinenergie enden und jetzt haben Sie noch mal ein paar richtig turbulente Wochen zum Jahreswechsel gehabt. Wir haben darüber berichtet, die Strompreise explodieren, auch der Gaspreis ist heftig angezogen und es gab ja wirklich irrwitzige Auswirkungen. Sie haben am 15. Dezember quasi keine privaten Neukunden mehr aufgenommen. Was war denn da passiert?
Ja, so langweilig ist es eigentlich in der Energiewirtschaft in den letzten 30 Jahren nicht mehr gewesen, in den letzten 20 bestimmt nicht. Also insofern gehört für uns Wandel und Veränderung und auch das Managen von schwierigen Situationen ein Stück weit zum Alltag und macht ja im Grunde genommen auch am Ende den Reiz aus. Aber Voraussetzung ist, man kriegt das also auch gemeinsam mit den Kunden erfolgreich hin. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, das ist jetzt nicht nur in den letzten Tagen gewesen, ist was ich also in den 30 oder mehr als 30 Berufsjahren, die ich jetzt hinter mir habe, also überhaupt noch nicht erlebt habe. Wir haben ja innerhalb kürzester Zeit an den Großhandelsmärkten, an den Börsen, beim Strom, aber auch beim Gas Ausschläge gehabt von teilweise 400% und mehr. Üblicherweise gibt es langfristige Trends in der Energiewirtschaft, da gibt es durchaus Wellen, da ist es mal teurer, dann wird es aber irgendwo auch mal wieder günstiger, weil Wettbewerbssituationen eine andere werden, aber sowas haben wir hier noch nicht erlebt. So, und das hat dann Durchschlag gehabt bis zu unseren Endkunden, weil einfach etliche Kollegen in dieser Phase nicht mehr in der Lage gewesen sind, ihre Kunden zu bedienen.
Also mit Kollegen meinen Sie andere Energieversorger?
Andere Energieversorger. Da ist die Welt sehr bunt. Wir haben über 200 Stromversorger in Köln. Wir haben über 150 Gasanbieter in Köln. Und davon sind jetzt gerade nicht wenige in die Knie gegangen, weil sie diese Marktsituation nicht ausgehalten haben. Die Frage an sich ist, was macht das mit unseren Kunden? Das ist die eine Seite und das ist extrem gewesen. Die nicht mehr versorgt wurden von ihrem bisherigen Versorger, die fallen, das ist gesetzlich so geregelt, praktisch in den Versorgungstopf des örtlich größten Energieanbieters. Das sind wir hier in Köln, das sind wir auch über Beteiligung in größeren Teilen des Rheinlandes. Das heißt also, der Gesetzgeber hat gewollt, und das ist auch gut so, dass kein Mensch ohne Energieversorgung bleibt, auch wenn sein Energieversorger von heute auf morgen die Segel streicht. Es tritt dann jemand anders ein, der sogenannte Grundversorger.
Und da hatten Sie dann wirkliche Probleme, weil es eine Menge an Kunden war?
Genau, wir haben insgesamt inzwischen rund 25.000 Kunden im Prinzip so auf den Tisch gelegt bekommen, die wir versorgen müssen. Und das ist unser Problem gewesen. Wir haben eine Beschaffungsstrategie auch für unseren Kunden, für alle Bestandskunden. Und das machen wir über lange Zeiträume, einfach um Preisspitzen abzuschneiden, Preistäler ehrlicherweise auch, aber um damit also tatsächlich auch kalkulierbare Preise in den Verträgen anbieten zu können und nicht jede Woche mit was Neuem um die Ecke kommen zu müssen.
Um das, glaube ich, zu erklären, das heißt, 25.000 Kunden sind dazugekommen, die haben einen gewissen Stromverbrauch, aber sie mussten diesen Strom dann an der Börse quasi kaufen.
Den haben wir nicht vorausschauend einkaufen können und trotzdem müssen wir natürlich physisch auch den Strom in die Netze kriegen und das heißt, dass wir müssten nachkaufen für diese Kunden und das aber natürlich zu maximalen Preisen. So, das ist nicht nur ein Phänomen, was wir hier in Köln haben, sondern bundesweit allen im Grunde genommen als Aufgabe gestellt war, die Grundversorger sind. Das heißt aber, man kann an der Stelle, wenn ich sage, der Einkaufspreis wächst um 400%, dann ist völlig klar, dass keines dieser Unternehmen wir auch nicht jetzt am Ende auch noch Geld mitbringen wollen und dürfen, um diese Kunden zu versorgen. Und dafür gibt es den sogenannten Grundversorgertarif, der aber bei diesen Preissprüngen, der ist ein feststehender, in der Preistabelle ein feststehender Preis, der aber von diesen Preissprüngen überhaupt nicht, oder der die nicht abdecken konnte. Und dieses Zukaufen ist dann so extrem teuer, dass es durchaus eine Reihe gegeben hat, nicht nur die in die Knie gegangen sind als Unternehmen, sondern auch eine Reihe Grundversorger gesagt hat, ich nehme keine neuen Kunden mehr an, weil ich müsste tatsächlich größere Anteile Geld zulegen, um tatsächlich die Energie einkaufen zu können. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Die meisten Grundversorger haben es am Ende nicht gemacht. Aber es gab durchaus Tage, wo wir im Grunde genommen die Neuaufnahme von Kunden wirklich abgelehnt haben. So, das ist, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen vertiefen, dann in der Folge etwas, was man unternehmerisch handeln muss. Und dazu spielt dann auch wiederum der Einkauf eine wichtige Rolle.
Sie haben aktuell zwei Grundversorgungstarife, weil Sie das als gerecht angesehen haben, Ihren Bestandskunden gegenüber. Zwei Fragen, warum haben Sie das gemacht? Ganz kurz. Und zum Zweiten, sind Sie sicher, dass das rechtlich sicher ist?
Also erste Frage, wenn man dann einkauft zu horrenden Preisen, um die Mengen an Strom und Gas liefern zu können, die man liefern muss, dann sieht der Grundversorgertarif als solches vor, dass im Grunde genommen über alle Kunden, die in der Grundversorgung sind, die Kosten solidarisiert werden. Das heißt also, alle Kunden, die wir auch sonst schon in der Grundversorgung haben, hätten mitbezahlen müssen für diese Neukunden. Aufschläge. So, und das haben wir ungerecht empfunden. Und das war zunächst mal die Entscheidung hier im Haus. Wir haben uns entschieden, nicht nur den einen, bisher auch nur denkbaren Grundversorgerpreis zu generieren, weil dann hätten alle anderen, die da in der Grundversorgung sind, mitbezahlen müssen, sondern wir haben gesagt, die Marktsituation ist so extrem, wir bilden jetzt einen zweiten Grundversorgertarif für Neukunden, die auf diesem Kanal kommen. So, der ist deutlich höher gewesen als der Urpreis. Aber er ist natürlich einer, der dann mindestens mal bei uns für eine rote oder schwarze Null sorgt. So, das war also die erste Entscheidung. Damit haben wir die Grundversorgung als solche sichergestellt, auch für die Neukunden, aber ohne jetzt die Altkunden dann also indirekt zur Kasse zu bitten, für das Dilemma, was also andere Unternehmen im Markt hinterlassen haben, die einfach ihre Kunden nicht mehr beliefern können. Das ist also der erste Teil Ihrer Frage gewesen. Und der zweite Teil, so eine Situation hat es nicht gegeben. Rechtlich konnte man sich in der Vergangenheit gar nicht vorstellen, dass es was anderes als den einen Grundversorgertarif gibt. Aber wir haben gesagt, eben weil der Effekt dann wäre, dass wirklich Leute, die nichts dafür können, Haushalte, die nichts dafür können, hätten für die anderen mitbezahlen müssen. Wir gehen den Weg. Es gibt jetzt rechtlich geteilte Meinungen, ob das zulässig ist oder nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe die Verbraucherverbände, die diese Frage natürlich auch im Sinne ihrer der Verbraucher stellen. Aber die Verbraucherverbände haben natürlich genauso eine Verantwortung auch gegenüber unseren Altkunden. Und ich sage mal, das Problem des einen zu Lasten des anderen zu lösen, ist dann ja vielleicht auch nicht sehr verbraucherfreundlich. Also das ist der Grund, weshalb wir glauben, dass sowas am Ende auch fair und gerecht ist. Ganz wichtig ist für mich jetzt auch der dritte Schritt, da haben Sie nicht nachgefragt. Unsere Aufgabenstellung als Unternehmen ist ja jetzt möglichst schnell auch für diese teurere Gruppe in der Grundversorgung jetzt auch irgendwo wieder zu attraktiven Preisen, marktgängigen Preisen zurückzukommen. Dafür brauchen wir aber ein paar Tage, weil wir natürlich unsere Energie nicht tageskonform einkaufen, sondern zum Teil 15 Monate im Voraus. Das heißt also, wir müssen über unsere eigene Beschaffungsstrategie nachdenken. Wir müssen unsere, man nennt das neudeutsch Portfolien, also die Durchmischung der verschiedenen Kundengruppen und deren Strom- und Gasbedarfen neu nachdenken, jetzt auch mit den Neukunden, und müssen gucken, wie kriegen wir die aus diesen teuren Grundversorgungspreisen durch entsprechende Angebote, wo die Kunden sich natürlich selber entscheiden müssen, ob sie das dann bei uns annehmen oder ob sie zu einem anderen Anbieter im Markt gehen. Aber dass wir ihnen mindestens ein attraktives Angebot machen wollen, was möglichst nahe auch wieder in die normale Grundversorgungspreisdimension hineinkommt.
Ja, wir hatten ja diesen Preissprung berichtet in dem Grundversorgungsvertrag für Neukunden, 72,8 Cent pro Kilowattstunde. Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke hat sich geäußert, gesagt, wenn einzelne Stromanbieter jetzt mehr als 70 Cent verlangen, ja, auch wenn das durch Beschaffungskosten vielleicht berechtigt ist, sind solche Preiserhöhungen nicht gerechtfertigt. Damit sind ja dann auch Sie gemeint.
Ja, also mit allem Respekt, aber die Ministerin hat es nicht zu vertreten und zu verantworten. Und wenn ich der Stadt Köln die Eigentümerin ist oder den anderen Kunden erklären soll, ihr müsst jetzt mal einfach die Kosten derjenigen mittragen, die eben wir ja nicht als Kunden geworben haben, sondern die man uns in der Struktur der Gesetzgebung jetzt auf den Tisch legt, dann bin ich nicht so ganz sicher, ob so eine Aussage dann noch haltbar ist. Nicht gerechtfertigt heißt, also wenn nicht gerechtfertigt wäre, wenn wir eine besonders hohe Marge jetzt bei uns bei der Gelegenheit von diesen Kunden nehmen würden. Da kann ich Ihnen sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Gerade in den Grundversorgungstarifen müssen wir im Einzelnen nachweisen, dass wir tatsächlich also jetzt keine Monopolrenten oder wie man das auch immer nennen möchte in der Situation nehmen, sondern dass wir tatsächlich im Prinzip die Beschaffungskosten plus eine in der Energiewirtschaft übliche Mindestmarge haben. Und natürlich überlegen wir vorher, wenn wir Preise machen, ob wir diese Anforderungen gerecht werden. So, und insofern kann ich mit tiefer Überzeugung sagen, diese Preissprünge sind einkaufspreisbedingt. Und nicht, da macht sich jetzt nicht die reine Energie die Taschen voll. So, und der zweite Punkt, der das also auch ein Stück weit Vertrauen unterstreichen soll, ist, dass wir eben so schnell wie möglich jetzt auch Alternativangebote machen. Und ich kann es an der Stelle ja einfach schon mal vorwegnehmen. Wir werden in den nächsten Tagen genau diesen Kunden eben Preisangebote machen, Lieferangebote machen, die wieder in Richtung der normalen Preishöhe kommen. Das heißt also, wir kommen möglichst schnell runter durch entsprechende Angebote von diesen 70 Cent. Und dann müssen die Kunden entscheiden, ob sie bei uns Kunden bleiben wollen oder ob sie jemand anderen finden, der sie nimmt und der dann möglicherweise auch noch einen niedrigeren Preis hat. Das ist normaler Wettbewerb, den haben wir. Aber wichtig finden wir in der Verantwortung, auf jeden Fall erstmal diesen neu gewonnenen Kunden echt ein Reinenergieangebot zu machen, was dann auch preiswürdig ist und im Markt vielleicht standhält und nicht so einen Extremausschlag darstellt.
Okay, Sie haben den Preis, Sie haben wieder einen Wahltarif angeboten, was Sie zwischenzeitlich ausgesetzt haben. Der liegt bei 42 Cent, deutlich unter dem Grundversorgertarif, deutlich über dem alten Tarif. Wie wird das angenommen?
Also wir haben es ja erst seit ein paar Tagen und natürlich beschäftigen sich die Kunden dann also auch erstmal damit, wie sich Marktsituationen entwickeln und was macht das mit ihnen. Wir haben allein in den ersten 24 Stunden also über 300 Annahmen gehabt dieses Angebotes. Das ist viel. Auch angesichts der Tatsache, dass man ja auch tatsächlich erstmal gucken muss, was passiert denn insgesamt. Insofern ist das Angebot aus unserer Sicht hervorragend angenommen worden. Wie sich das dann weiterentwickelt, werden wir sicherlich noch ein, zwei, drei Wochen beobachten müssen. Dann kann man da mehr zu sagen, aber der Start war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Der Grundversorgertarif als solches, also dieser zweite Grundversorgertarif, wird dann ebenfalls wieder abgesenkt werden. Wann genau, kann ich im Moment nicht sagen. Aber auch die Kunden, die im Moment keine andere Entscheidung treffen, werden nicht bei den 70 Cent hängen bleiben. So wie wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten natürlich auch zum Teil tagesaktuell Preisschwankungen versuchen zu nutzen, um so nach und nach die Durchschnittspreise im Einkauf wieder nach unten zu bringen, können wir sicher sagen, der Grundversorgerpreis, der dann damals auf den Zeitpunkt im Dezember berechnet war, wird so hoch nicht bleiben, der wird sinken. Der wird sich über einen längeren Zeitraum dann auch tatsächlich annähern oder wieder in Deckung kommen mit dem Urbestand. Wir werden aber auch, wenn man in die Zukunft hineinguckt, sicherlich davon ausgehen können, dass also für alle Kunden diese Einkaufssituation, diese Marktsituation, die sich jetzt schon seit Wochen und Monaten vielleicht nicht in der Extremhöhe hält, aber das Niveau ist deutlich höher als vor 12 oder 24 Monaten, wird perspektivisch in die Zukunft hinein auch an allen anderen Kunden nicht vorbeigehen, aber deutlich geglättet durch unsere Beschaffungsstrategie. Das heißt, diese Extreme sind raus, aber die Marktpreise für Strom und Gas, das erwarten wir für die kommenden 12 bis 24 Monate, werden sicherlich sinken gegenüber dem Höchstpreis, aber sie werden nicht auf das alte Niveau von 2019 oder 2020, was im Übrigen auch historisch ein sehr niedriges Niveau war, zurückfallen, sondern wir werden irgendwas dazwischen erleben.
Dann schauen wir vielleicht auf die Bestandskunden, die Sie ja gerade auch indirekt angesprochen haben. Für Gas sind die Preise bereits angehoben worden und Sie haben auch schon öffentlich angekündigt, dass es Preiserhöhungen auch für die Strombestandskunden geben wird. Wie sind denn da die Planungen?
Man muss immer gucken, wo man über welche Zeiträume man denkt. Also wenn wir versuchen, insofern ist das kein Widerspruch, wir versuchen nach wie vor und glauben, da gibt es eine ordentliche Chance, so für die Bestandskunden den Strompreis erstmal in diesem Jahr nicht nochmal anpacken zu müssen. Mhm. Versuchen heißt aber, die Situation, die wir jetzt in Oktober, November, Dezember erlebt haben am Strommarkt, die darf auch nicht so ohne weiteres auf dem Niveau bleiben. Wir rechnen wieder mit einem Abfall, dann kriegen wir das in diesem Jahr auch so hin. Aber ich kann es nicht garantieren. Das heißt also, das sind allgemeine Marktentwicklungen und wie gesagt, auch über dieses Chargeneinkaufen wirkt sich das aus. Wir hoffen, dass wir also die Strompreise stabil halten können, aber können es nicht garantieren für die Bestandskunden. Im Gas sieht die Geschichte noch ein bisschen anders aus, da können wir davon ausgehen. Wir haben die Gaspreise gerade zum 1. Januar angepasst. Ich fürchte, wir werden die in diesem Jahr möglicherweise noch ein zweites Mal anpacken müssen. Aber wir versuchen auch das so weit wie möglich rauszuzögern. Keinesfalls kann ich es mir im Moment vorstellen, jetzt in den nächsten Monaten.
Sie produzieren ja Strom auch in eigenen Anlagen. Sie sprechen davon, Strom zu kaufen, den Sie weiterverkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es die Eigenproduktion, etwa ein Drittel des verkauften Stroms. Und der wird ja hauptsächlich in Erdgaskraftwerken produziert. Da sind Sie ja jetzt in der Falle sozusagen, weil die Erdgaspreise so stark anziehen, dass auch der eigenproduzierte Strom halt deutlich teurer wird. Sehe ich das richtig?
Also unsere Kraftwerke sind ja wärmegeführt. Das heißt also, im Vordergrund steht die Produktion von Fernwärme und auch Prozessdampf für Industrieunternehmen. Das heißt also, wie viel Strom wir produzieren, ist ein Abfallprodukt des Wärmemarktes. Also wenn wir jetzt im Winter sind, dann ist das auch nicht so viel. Das heißt also, wenn das Kraftwerk läuft, entsteht zwangsläufig Strom. Der wird per se bei uns im Grunde genommen immer in den Großhandelsmarkt hinein verkauft. Und damit profitieren wir an der Stelle durchaus auch von hohen Preisen. Aber im Gesamtangebot der Rheinenergie sind die Kunden im Prinzip der entscheidende Faktor. Und das heißt also, wir sind am Ende nicht in der Falle, sondern wir sind Teil eines Marktes, der sich da in Strom und Gas auch trifft an der Stelle. Aber wir verkaufen nur so viel Strom, wie als, wenn Sie so wollen, Abwärme für die Heizwärme in Köln und für den Industriedampf in Köln entstehen. So, und die Preise müssen wir dann nehmen, wo sie sind.
Wie groß ist der Anteil des von Ihnen selbst produzierten Stroms an dem Anteil, den Sie verkaufen? Sie verkaufen zwar in den Markt und kaufen dann zurück.
Ja, wir verkaufen natürlich einmal hier in Köln, da ist das ungefähr die Hälfte, aber wir verkaufen im Prinzip und beschaffen und verkaufen auch für unsere Beteiligungsunternehmen, da reden wir über die Region, da ist das dann prozentual schon weniger, das ist dann vielleicht nur noch ein Drittel. Und wenn man dann die Industriekunden mit dazu nimmt, dann sinkt der Anteil aus dem Stromverkauf weiter. Dann, das heißt also, wir sind entlang der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette ja insgesamt unterwegs und damit reduziert sich der eigene Kosten, aber auch Erlösteil im Gesamtportfolio. Also größtenteils beschaffen wir Energie und verkaufen wir die Energie, die wir verkaufen, komplett über den Großhandel.
Wie stellt sich die Lage derzeit für die Großkunden dar, die Sie jetzt ansprechen? Haben die auch mit den Strompreissteigerungen zu kämpfen oder können die Lasten abwerfen, also weniger Strom nehmen, ja, als sie vielleicht bräuchten?
Zunächst mal, die Unternehmen sind durchaus unterschiedlich aufgestellt. Es gibt ja nach wie vor große Unternehmen, die noch eigene Kraftwerke oder eigene Erzeugungsanlagen haben. Also die haben genauso eine Mischform zwischen Eigenerzeugung und Beschaffung am Markt wie wir. Es gibt aber andere und das trifft dann vor allen Dingen auf Gas zu. Gas ist zum einen Primärenergie zum Betrieb von Anlagen, kann man sich in der Chemieindustrie gut vorstellen. Gas ist aber zum Teil auch ein Rohprodukt, ein Grundstoff, das gilt dann in der Chemieindustrie auch. Der wird irgendwie weiterverarbeitet und geht in produzierte Gase oder Flüssigkeiten mit ein. Das heißt, die Abhängigkeit von Industrie ist sehr unterschiedlich. Die sind dann natürlich, wenn sie einen hohen Gasverbrauch haben, egal für welchen Zweck, natürlich auch extrem an solche Marktentwicklungen gebunden. Also da zeichnet sich dann das Unternehmen aus, was eine langfristige eigene Beschaffungsstrategie hat und ähnlich wie wir eben dann diese Ausschläge glättet. Diejenigen, die kurzfristig im Markt größere Mengen beschaffen müssen, um die Produktion nicht zu gefährden, die haben ein ähnliches Problem, wie wir es auf der Verbraucherseite, auf der Endverbraucherseite gerade andiskutiert haben. Die werden von solchen Preissprüngen erschlagen. So, und wie lange ein Unternehmen sowas dann aushalten kann, ist dann auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt bestimmte Industriezweige, also allen voran auch weit bekannt ist die Aluminiumindustrie, die erhebliche Strommengen braucht für ihre Produktion. Die sind sich durchaus im Klaren darüber und können aber im Rahmen ihrer Produktionsprozesse ihren Energiebedarf zumindest zeitweise durchaus gezielt zurückfahren. Das heißt also, sie gucken dann mit Sicherheit, dass sie nicht in den Stromspitzen, beispielsweise mittags, wenn es am teuersten ist, dann auch noch zukaufen müssen, sondern sie verlagern einen Teil ihrer Produktionsenergie, die sie brauchen, dann in eher schwächere Tageszeiten. Oder wenn so ein Zustand länger andauert, kann man in Teilen auch die Produktion reduzieren und seine Kunden vielleicht dann trotzdem noch eine Weile bedienen, weil man irgendwelche Zwischenläger zurückgreifen kann. Also auch das ist unterschiedlich. Aber ich würde mal pauschal sagen, die Betroffenheit von Industrie, von diesen Ausschlägen ist genauso extrem über alle gesehen, wie das im Endkundenbereich jetzt auch sichtbar wird. Also das ist schon eine echte Herausforderung. Ja, nicht nur für den Standort Deutschland, sondern auch für Europa, weil das ist ja in unseren Nachbarländern nicht grundsätzlich anders.
Eine Frage noch zum Strom. Glauben Sie, dass dieses Preischaos vielleicht am Ende sogar was Gutes haben könnte für Sie als Rheinenergie, dadurch, dass der Preis als alleiniges Unterscheidungsmerkmal vielleicht jetzt an Bedeutung verliert, also vor allen Dingen bei den Privatkunden?
Ja, also wir sagen das eigentlich schon seit Jahren. Wenn du Kunde bei Rheinenergie bist, dann kannst du nicht immer den billigen Jakob bei uns erwarten. Wir sind also in der Regel nie der billigste, aber wir versuchen immer über lange Zeiträume im guten Drittel, also im preisgünstigen Drittel zu bleiben. Das heißt also, durch unsere Aufstellung schaffen wir erstmal vernünftige, wettbewerbsfähige Marktpreise, zumindest für den, der nicht nur kurzfristig guckt, wie er sich optimiert hier, da, dort. Also Springer werden bei uns oder sind bei uns eher nicht mehr im Stand, weil die sind woanders hingewandert, weil sie kurzfristig woanders günstiger Tarife. Wer sich aber nicht jeden Tag kümmern will, kann sicher sein, dass er anständige Preise kriegt. Was er auf jeden Fall bei uns kriegt, ist eine gesicherte Versorgung. Das haben wir eben, ich glaube, ich habe gestern die Zahl 38 Unternehmen gelesen, die jetzt also kurzfristig Insolvenz in Deutschland angemeldet haben. Also einen Vertrag zu haben mit einem Unternehmen, was sich dann schlichtweg von heute auf morgen verabschiedet, ist jetzt wirklich keine sichere Versorgung. Weder für Industrie noch für die privaten Haushalte. Das heißt also, eine Rheinenergie ist auch jemand, der in diesem Preissegment, wo wir uns wiederfinden, da auf jeden Fall ein stabiler Versorger ist, wo man sich nicht jeden Tag Gedanken machen muss, habe ich morgen ein Problem oder nicht.
Hat diese Preisexplosion den Markt um die schwarzen Schafe vielleicht auch einfach bereinigt?
Ach, das kommt nicht. Also erstmal, Markt hat hier funktioniert, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ist die Nachfrage groß, das Angebot niedrig, dann hast du auf einmal extreme Preisausschläge. In der Form, wie gesagt, ungewöhnlich und nie erlebt. Aber dass der Markt nicht funktioniert hätte, kann man nicht sagen. Und bei uns wird Energie ja im Viertelstundentakt eingekauft. Also Viertelstundenzeitabschnitte sind die Größe für unterschiedliche Produkte. Das heißt also, jede Viertelstunde gibt es einen neuen Preis für jedes im Handel angebotene Energieprodukt. So, und das ist hochkomplex. Das ist auch in der Prognose, die witterungsabhängig ist, die konjunkturabhängig ist, die vom eigenen Kundenbestand und vom eigenen vertrieblichen Erfolg abhängig ist. In der Prognose, welche Energie brauche ich in 6, 12, 15 Monaten tatsächlich und bin ich bereit, mich heute auch in Kontrakten festzulegen, schon echt Herausforderung. Es gibt viele, die in den letzten Jahren den schnellen Euro machen wollten. Bei fallenden Preisen ganz einfach. Ich mache heute einen Vertrag mit einem Kunden zu einem Preis X. Der Kunde hat ein attraktives Angebot und ich kaufe aber erst in einer Woche, einem Monat, vielleicht einem Jahr die nötige Energie dazu. Wie gesagt, wir haben über längere Zeiträume vom Trend her immer weiter fallende Energiepreise gehabt. Dann ist so ein Geschäftsmodell einfach. In dem Augenblick, wo dann sich Marktentwicklungen ändern, ist so eine Strategie tödlich. Weil den Kunden, den ich schon seit 6 Monaten unter Vertrag habe und dem ich dann morgen Energie liefern muss, dann kurzfristig den Strom oder das Gas zuzukaufen zu extrem hohen Preisen, bringt dann Unternehmen um. Also insofern sind das mit Sicherheit Unternehmen, ich unterstelle jetzt mal, dass das keiner betrügerisch macht, dann sind das Unternehmen, die einfach nicht die nötige wirtschaftliche Kapital- und die Finanzierungssubstanz gehabt haben. Und insofern bereinigt der Markt dann auch sowas wieder. Also das ist richtig, ob das schwarze Schafe sind oder so, kann man sehen, wie man will. Also wie gesagt, der Markt hat auf jeden Fall funktioniert. Der hat vorher funktioniert mit den Billiganbietern, aber der schwemmt eben einen Teil der Billiganbieter, die nicht genug wirtschaftliche Eigensubstanz haben, jetzt auch wieder raus und bereinigt. Also insofern würde ich jetzt sagen, nicht schön, jedenfalls nicht, wenn man betroffen ist, aber normale Entwicklung. Und das ist dann auch in den Wellenbewegungen durchaus mal heilsam.
Fragengewitter.
Dann lassen Sie uns mal einen Schnitt machen und ein wenig über Sie sprechen, einen Eindruck kriegen, was Sie für ein Mensch sind. Zwei Begriffe gebe ich Ihnen vor und Sie geben möglichst spontane Antwort und oft entgibt sich aus dem einen oder anderen auch eine Diskussion. Also Fleisch oder vegan?
Fleisch.
Oper oder Stadion?
Stadion.
Rheinenergiestadion natürlich.
Natürlich.
Also FC oder Fortuna?
Also auf jeden Fall FC, aber ehrlich gesagt auch Fortuna. Also ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber Fortuna ist Kult.
Fahrrad oder SUV?
Privat auf jeden Fall Fahrrad. Beruflich, ja, SUV muss nicht sein, aber Auto.
Und Elektro oder?
Elektro.
Selbsttreten. Das Fahrrad.
Ach so, das Fahrrad. Entschuldigung, ich war jetzt beim Auto. nee, das Fahrrad trete ich selbst. Beim Auto definitiv Elektro- bzw. dienstlich, weil es nicht anders geht, Hybrid.
Was für ein Auto ist es?
Welches? Privat?
Dienstlich ein Ford?
Nee, dienstlich ist kein Ford, ist ein Audi.
Freizeit oder Überstunden?
Überstunden. Aber und muss Spaß machen.
Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
Mobiles Arbeiten verstehe ich für viele. Ich selber bin aber eigentlich jetzt auch in Pandemiezeiten immer im Büro gewesen. Ist einfacher. Ich habe hier das gesamte Equipment, ich habe den Zugang im Prinzip zu allen Strukturen, einfacher als übers Laptop zu Hause. Wir haben eben, wir haben eben auch Produktion dahinter. Mhm. Ne, ist also nicht nur Schreibtisch.
Ja, wir sind ja auch froh, dass wir herkommen konnten, obwohl sie ja als kritische Infrastruktur klassifiziert sind, ist ja, muss man viele Regeln erfüllen, um sie besuchen zu können. Autoritär oder agil?
Agil.
Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
Ausschreibung.
Da geht ja auch schon mal eine Ausschreibung verloren, die für die Stadt Köln ist ausgerechnet verloren gegangen für die Stromversorgung, aber zum Gas, da haben sie jetzt zuletzt gewonnen. Was war denn da der Unterschied?
Also der Unterschied ist immer, ist man der Erste oder ist man der Zweite oder vielleicht noch dahinter. Also nein, also wir haben definitiv, bieten wir auch der Stadt Köln nicht an unter Vollkosten. Also auch da gilt, wir bringen als Unternehmen kein Geld mit. Das ist auch der Auftrag, den uns die Stadt Köln als Eigentümer aus der Eigentümerrolle per se gegeben hat. Wir sind sicherlich bemüht, auch gerade vor dem Hintergrund von sozialer Zumutung auch wirklich preiswürdig zu sein. Das kann man aber über die Marge regeln, aber dass wir auch noch Geld zulegen, tun wir nicht. Und deshalb verliert man manchmal auch. Wieso andere dann günstiger anbieten müssen, die beantworten, ich verstehe es auch manchmal nicht. Aber so ist das im Leben. Deshalb ist die Stromausschreibung leider nicht, der Statten, die leider nicht bei uns gelandet. Aber nach den gleichen Kriterien haben wir im Gas jetzt wieder gewonnen. Das freut uns natürlich.
Sparen oder prassen?
Sparen, eher sparen. Man darf auch mal prassen, aber nicht mal einmal und nicht permanent.
Und wenn es ums eigene Geld geht, Aktie oder ETF?
Beides.
Und Risiko oder Sicherheit?
Beides.
Essen gehen oder selber kochen?
Essen, selber kochen.
Und jetzt kurz vorm Ausstieg, können Sie auch ehrlich sagen, Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
Nee, Karneval feiern. Auch vor meiner Zeit in Köln schon gerne Karneval feiern. Ich habe mich da nicht verbiegen müssen, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist klasse hier.
Vor einigen Wochen war das Thema Klimaneutralität. Ihr Unternehmen soll klimaneutral werden bis 2035 und wäre die Frist 2030. Dann haben Sie gesagt, dann sind wir ein Insolvenzkandidat. Welchen Unterschied macht so ein überschaubarer Zeitraum von 5 Jahren?
Ja, das, wenn man es so formuliert, dann versteht man es nicht. Aber natürlich ist die Prognose, wie schnell dekarbonisiert sich also unser energiewirtschaftliches Umfeld von der Produktion, aber auch von den Kunden her. Wie schnell wollen die grüne Produkte auch haben und vielleicht für ihre eigene Produktion nachhaltiger werden, sehr schwer greifbar. Deshalb ist also eine apodiktische Aussage auf ein Jahr ein Ziel. Und dann muss man sehen, dass man alles tut, um möglichst dahin zu kommen. Davon, das hat man aber nicht alleine in der Hand. Wir haben unser unternehmerisches Handeln, aber wir sind ja in einem hohen Maße auch von den Regulierungen, Gesetzen, Förderprogrammen, also von politischen oder regulatorischen Entscheidungen abhängig. Das heißt also, wir können unsere eigenen Möglichkeiten versuchen, optimal zu nutzen in Richtung Dekarbonisierung, aber es hängt vom Umfeld ab. Das heißt also, wie viel Unterstützung bekommt man beim Umbau? Welche gesetzlichen Flankierungen gibt's? Also ein wunderbares Beispiel ist das Thema Photovoltaik auf den Dächern. Man wundert sich ja, warum auf dem Plattenland so viele PV-Anlagen zu sehen sind und hier in der Stadt bei uns so wenig. Das liegt schlicht und einfach daran, dass auf dem flachen Land die Eigentümer häufig in diesen Immobilien wohnen und dann auch im Sinne von Eigenverbrauch den selbstproduzierten Strom direkt verbrauchen können. Da, wo Wohnungen vermietet werden, lässt das Gesetz bisher leider nur zu, dass der Eigentümer des Gebäudes, der da gar nicht wohnt, zwar den Strom für sich nutzen dürfte, privilegiert, aber nicht an seine Mieter weitergeben kann. Das ist eine Macke, die muss gesetzlich geregelt werden. Die ist in der alten Legislaturperiode der Bundesregierung praktisch fertig in Gesetzesform gegossen worden, aber nicht mehr umgesetzt worden. Da erwarten wir jetzt von der neuen Bundesregierung, jetzt gerade auch vom Wirtschaftsminister hier angekündigt, ein Sofortprogramm. Das könnte sein, dass man also solche Dinge da wiederfindet. Das ist dann schon mal wieder sowas. Da sieht man sehr deutlich, wie schnell beispielsweise PV-Ausbau in der Großstadt, wo also natürlich das Thema Mietwohnungen eine ganz andere Rolle spielt als auf dem Land, durch so eine Entscheidung beflügelt wird oder nicht. Und natürlich trägt sowas erheblich auch zu einer Dekarbonisierung hierbei. Und ob die Immobilienbesitzer selber die PV-Anlage aufs Dach schrauben oder ob wir das, was wir ja auch durchaus als Geschäftsmodell anbieten, ob wir das stellvertretend machen, bewirtschaften und natürlich auch dann den Mietern Teilhabe geben wollen, das macht fürs Klima dann keinen Unterschied. Aber damit kriegt man Dekarbonisierung von Köln natürlich besser oder schlechter geregelt. Also das ist nur ein Beispiel, von der Sorte gibt es eine ganze Menge mehr. Also wir sind abhängig von dem Umfeld und das ist der Grund, weshalb wir nicht Platz sagen 2030 oder 2032 oder 2035. Ich würde immer sagen, so schnell wie es irgend geht, da haben wir auch eine Verantwortung als Unternehmen im Rahmen der Möglichkeiten. Und Möglichkeiten heißt unterm Strich auch an der Stelle, wir haben auch den Auftrag, Geld zu verdienen, weil das Geld, was hier bei einer Rheinenergie verdient wird, beispielsweise dient der Stadt Köln natürlich wieder im Querverbund auch zur Finanzierung anderer ökologisch nachhaltiger Maßnahmen, beispielsweise der Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV.
Zum Thema Photovoltaik, wir haben da vorher ein wenig geschaut. Also wenn man sich die Datenbanken anguckt, der Netzagentur, demnach haben sie ungefähr 5 Megawatt an Solaranlagen in Köln, die sie betreiben. Aldi hat 3,2 Megawatt in Köln in Betrieb. Da ist riesiges Potenzial. Wie soll es denn da vorangehen, angenommen die Gesetzesänderung kommt nicht?
Ja gut, also wir gehen weiter und bemühen uns da wie in der Vergangenheit auch. Natürlich sprechen wir mit größeren Immobilieneinheiten, also das können gewerbliche Unternehmen sein. Wir sind beispielsweise auf den Messedächern, wir sind bei Ford. Das sind größere, also große Flächen ja in der Stadt, wo PV-Anlagen von uns auch installiert sind und auf dem Weg würden wir weitergehen. Aber wenn Sie mal bei Google Maps zum Beispiel auf Köln gucken, dann sehen Sie, das ist bestenfalls ein kleinerer Teil der Dachfläche in Köln. Die Masse kommt tatsächlich also aus dem Wohnbereich und das ist ja auch nicht überraschend bei einer Millionenstadt. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall was tun. Wir haben gerade, auch das ist eine Vereinbarung gewesen mit im Rahmen der Klimawende-Vereinbarung. Wir gründen ein Solarzentrum. Das heißt also, wir bündeln hier auch für die Interessenten, welche Fördermittel gibt es, wofür, was muss man technisch wissen, wie passt denn die eine Anlage auf mein Dach oder nicht und mache ich das mit einem Speicher, mit einem Stromspeicher im Keller, wie gehe ich mit Elektromobilität demnächst um, also das Thema eigenen Sonnenstrom zu nutzen, hat ja heute auch diverse unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten. Das heißt also, gemeinsam mit der Handwerkskammer und mit der Stadt Köln bieten wir ein Beratungsangebot an für, ja, ich würde jetzt mal sagen, tendenziell, es sind nicht die Mieter, aber sind die Gebäudeeigentümer, es sind auch die gewerblichen Nutzer. Das sind Maßnahmen, um also solche Entwicklungen in Köln zu unterstützen. Außerhalb von Köln tun wir natürlich eine Menge mehr, um weiter zu dekarbonisieren. Und, wenn Sie wollen.
Ja, also zwei große Projekte planen Sie, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, auch, genau, Mecklenburg-Vorpommern, einmal eine 30 MW große PV-Anlage und eine 19 MW Anlage in Bayern. Also das sind schon große Anlagen. Wenn man also PV-Anlagen sieht, das ist, sind mehrere Fußballfelder. Große Anlagen, also sowas machen wir. Und wir machen natürlich auch schon seit etlichen Jahren den Ausbau von Windenergie über Windräder, aber die finden Sie dann nicht in Köln wieder, sondern die sind da, wo ich sag mal, wo Wind weht und wo auch die Flächen zur Verfügung stehen. Also im Grunde genommen im gesamten norddeutschen Küstenraum in unterschiedlichen Windparks. Also das heißt, außerhalb von Köln tun wir in der Erzeugung natürlich mehr. Und last but not least haben wir natürlich jetzt gerade zum 1.1. diesen Jahres den kompletten Privatkundenbereich auf Ökostrom umgestellt. Das sind dann Ökostrommengen, die im europäischen Markt zur Verfügung stehen und ins deutsche Netz im Grunde genommen dann auch physisch wirken. Das heißt also, das ist schon eine bessere Qualität und das regelt man dann über Zertifikate. Das heißt also, da ist sichergestellt, dass diese Strommengen aus diesen Wind- oder PV- oder Wasserkraftwerken, da gibt es aber nicht so viele von, im Hauptsache ist es Wind und Groß-PV, dass diese Mengen nur einmal verkauft werden und dann auch gebunden sind auf unser Kundenportfolio. Also insofern, auch das sind Maßnahmen, wie man mittelbar zumindest einen deutlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Stromverbrauchs hier beitragen kann.
Wie stehen Sie zu Pachtanlagen auf Dächern von privaten Hauseigentümern und wie schnell können Sie da sein? Oder andersrum gesagt, warum sind Sie recht langsam?
Also wir sind per se nicht in der Kleinanlage auf dem Ein- oder Zwei-Familienhaus. Das heißt also, wir wollen, weil das bei uns sonst weder technisch noch organisatorisch, Sie müssen die auch betriebsführen, Sie müssen die Strommengen verwalten, zu kleinteilig wird. Das heißt also, in der Regel machen es dann aber auch die Eigentümer schon eher selber. Da, wo wir, ich sag mal, eine gewisse Grundgrößenordnung haben, also das große Mehrfamilienhausdach, wird dann schon für uns interessant und da gehen wir auch auf die Leute zu. Da haben wir vorhin, habe ich ja schon einen der Hauptgründe genannt, warum das Geschäft weder für den Eigentümer noch für uns so richtig ans Laufen kommt. Wir hoffen da sehr, also dass die neue Bundesregierung für solche Themen, ich sag mal, auflösende, problemlösende Entscheidungen auch wirklich trifft.
Wir hatten ja schon die Eigenproduktion angesprochen, die hauptsächlich auf Erdgas basiert, ein bisschen Steinkohle durch eine Beteiligung und auch Braunkohle in einem kleineren Kraftwerk. Sie experimentieren mit grünem Wasserstoff oder Wasserstoffbeimischung in die Erdgaskraftwerke. Das ist aber eine wahrscheinlich sehr langfristige Lösung, um da auch zur Dekarbonisierung beizutragen.
Ja, wir müssen sehen, also das, was wir hier an Energieversorgung haben, ist ja in Deutschland mal mindestens 170 Jahre entstanden. Ein solches auf fossile Energie basierendes Energieversorgungssystem bauen Sie nicht innerhalb von 3 Jahren um. Die Diskussion in Deutschland läuft schon länger. Die Entscheidung dazu, vielleicht zum ersten Mal ernsthaft mit dem ersten EEG 2000, glaube ich, war es, getroffen, aber im Grunde genommen so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema eigentlich erst nach Fukushima, würde ich jetzt mal sagen. In der breiten Überzeugung, wir wollen das als Gesellschaft so, sind wir jetzt vielleicht gut 5 Jahre unterwegs. Also, dass da nicht innerhalb von 5 Jahren alles ersetzt ist und erneuert ist, finde ich erstmal nachvollziehbar. Wichtig ist, dass man also das, was an technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten besteht, auch passiert. Deshalb sind unsere Zielmarken 2030 in unterschiedlicher Form bei Strom und Gas sind schon auch relevant und auch ernst gemeint. Und ich glaube, wenn die Umstände geschaffen werden, dann ist das nicht unrealistisch. Auf der anderen Seite, wir werden insbesondere den Gasersatz und da ist Wasserstoff, das glaube ich, inzwischen breit akzeptierte der Energieersatz des fossilen Gases, heißt also Wasserstoff oder synthetisches Gas, Biogas, aber davon gibt es nicht so viel, vom letztgenannten, ist die einzige Möglichkeit, kurzfristig auch den Wärmemarkt grün zu kriegen. Wir sind an mehreren Stellen in Sachen Wasserstoff unterwegs. Wir sind mit Partnern dabei, eine Großelektrolyse an unserem Standort in Rostock, wo heute noch ein Kohlekraftwerk steht, was also auch in den nächsten Jahren definitiv geschlossen werden wird. Genauen Zeitpunkt kenne ich heute nicht, aber die allgemeine Kohlediskussion gilt da oben auch. Das heißt also, wir werden an dem Standort, so der Plan, eine große Wasserstoffproduktion aufbauen. Der Standort ist insofern ideal, weil direkt vor der Küste etliche Offshore-Windparks sind, die also auch große grüne Strommengen, die man dafür braucht, liefern. Und wir haben natürlich sowohl in dem Hafenumfeld von Rostock als auch mit Blick auf geplante Pipelines für Wasserstoff da einen zentralen Knoten in der Ostsee. Das gibt es wahrscheinlich ein zweites Mal in Deutschland, in der Form nur in Wilhelmshaven in der Planung. Das sind Großanlagen. Wir sind hier in der Kooperation mit Shell in Wesselingen, die auf ihrem Gelände eine eigene Elektrolyse aufbauen, über deren Vermarktung wir die Kooperation mit denen führen. Die produzieren, wir haben den Zugang zu den Kunden, also insofern macht das auch viel Sinn, denn es nutzt ja nichts, dass wir große Wasserstoffmengen produzieren. Ich lasse mal jetzt die Gestehungskosten nochmal an der Seite, die sind im Moment noch viel zu hoch im Vergleich zu fossiler Primärenergie, trotz der Preisentwicklung. Dann muss man natürlich auch Kunden haben, die das wollen. Und das war der Punkt am Anfang. Wir nehmen wahr, dass zunehmend nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im gewerblich-industriellen Bereich bei der Energiebeschaffung Wert drauf gelegt wird, möglichst wachsende Anteile von grüner Energie auch im gewerblichen und Industrieumfeld zu haben. So, aber die Punkte jetzt alle innerhalb von wenigen Jahren so zusammenzubasteln, dass da wieder ein funktionierender Markt draus wird, ist eben nicht trivial. Und im Augenblick geht insbesondere Produktion nur mit staatlicher Unterstützung. Und da ist dann auch wichtig, über welche Zeitraum gibt es tatsächlich Fördermittel, um so einen Wasserstoffmarkt auch politisch zu unterstützen in seiner Entstehung. Dauerhaft kann das nicht über Subventionen gehen.
Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die politisch derzeit diskutiert wird, sprechen. Da geht es um die Anerkennung von Kernenergie als grüne Technologie und auch Erdgas in dem Zusammenhang, was Sie natürlich am meisten da interessieren dürfte. Die EU will in dieser sogenannten Taxonomie-Verordnung eben festlegen, dass beide Energieträger als grün und nachhaltig gelten. Wie stehen Sie dazu?
Ich fange mal mit dem Einfacheren an, das ist Gas, also das, was sie zu Gas oder was die EU zu Gas sagt. Wir werden nach meiner festen Überzeugung die nächsten 10, 15, 20 Jahre Gas noch brauchen. Denn der CO2-Output von Gas ist ungefähr die Hälfte dessen, was die Steinkohle hat. Die Hälfte dessen, was die Braunkohle hat und ein Drittel dessen, was die Steinkohle hat. Das heißt also, Gas als Ersatz für Kohle ist auf jeden Fall schon mal gut. Es sei denn, ich hätte was Besseres. Ich habe gerade angedeutet, dass der Aufbau des Wasserstoffmarktes von der Erzeugung über Transport bis hin zu den Kundenanlagen, die das auch können müssen, dazu zählen unter anderem auch unsere Kraftwerke, aber auch die Industrieverbraucher. Da wird man wahrscheinlich mal mindestens bis 2030 brauchen, bis das alles so zusammen auch technisch funktioniert und wirtschaftlich zunehmend funktioniert, dass die großen Wasserstoffmengen auch tatsächlich im Markt absetzbar sind. Sonst werden sie dauerhaft nicht produziert. Also auf dem Pfad sind wir beteiligt mit Rostock, wir sind mit Shell unterwegs, wir machen bei kleineren Anwendungen gerade eine Versuchsreihe mit der Deutz AG in einem, also ursprünglich mal Verbrennermotor, ausschließlich Wasserstoff zu verbrennen. Wir kennen das alle von den großen Dieselmotoren, die kann man relativ einfach auf Gasbetrieb umrüsten. Und so ist das von den Kollegen der Deutz AG auch gemacht worden. Und auch das ist nochmal eine Variante, dezentral, klein, dass man also im Grunde genommen bekannte Verbrennertechnik nimmt, aber mit einem anderen Primärenergieeinsatz da reingeht. Und das ist so auf der Schnittkante zwischen echter Entwicklung und Marktfähigkeit. Und an der Stelle haben wir gerade deren Motor, oder sind wir gerade dabei, bei deren Motor auszuprobieren. Und für uns ist das interessant, auch in der Kraft-Wärme-Kopplung, wo wir also in der Vergangenheit in der Energiewirtschaft zum Teil auch Diesel- oder gasbetriebene Motoren haben. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten für einen Regionalversorger wie Rheinenergie, auch das Thema Wasserstoff ein Stück weit aus dem Unternehmen heraus voranzutreiben und dabei natürlich auch perspektivisch im Blick zu haben, wie können wir klassische CO2-haltige Erzeugung auch gerade für den Wärmemarkt dann am Ende wieder ersetzen. Ich hätte noch nennen sollen einen Versuch, den wir mit Wien Energie zusammen im nächsten Jahr durchführen wollen. Die haben zufällig eine gleiche Kraftwerksturbine, wie wir sie in Niel stehen haben. Eine hochmoderne Gas- und Dampfturbine, die bei uns heute noch mit Erdgas betrieben wird, bei den Wienern auch. Und die Wiener haben sich entschlossen, und wir teilen uns diesen Versuch in Wien, haben sich entschlossen, also mal Zug um Zug, auch mit dem Hersteller der Turbine zusammen, immer weiter wachsende Wasserstoffmengen in einem Messversuch zu fahren, um mal zu gucken, was halten die bestehenden Anlagen schon an Beimischung aus. Und das ist auch eins der Ziele der Kraftwirtschaft, also der Kraftwerksbetreiber, Gas, wenn nicht vollständig, dann so schnell wie möglich, mindestens in Teilen, auch durch Wasserstoff zu ersetzen, was dann auch jeweils auch mit großen Volumina im Ergebnis dann über ein Jahr betrachtet, auch mit entsprechend großer CO2-Einsparung verbunden.
Also zurück zur Frage, verstehe ich das so, Sie sagen Klassifikation von Gas als Übergangstechnologie bitte beibehalten.
Ja. Und die Kohle Frage war noch raus, also komplett. Also ich muss Ihnen noch auf eine Frage vorhin antworten, auch unser Braunkohlekraftwerk, was wir noch haben in Merkenich, ist definitiv 2025 vom Netz, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Auch da wird gerade der Ersatz über Gas gezogen, um dann in die Zukunft hinein tatsächlich mal CO2-frei zu werden. Aber wir müssen die Industrieunterbrechungsfrei versorgen. Und insofern ist da auch so eine längere Übergangszeit erforderlich. Insofern Gas werden wir noch eine Weile brauchen. Es wird seine Rolle spielen, aber am Ende wird es auch ersetzt werden.
Und die Kernenergie.
Kernenergie habe ich eine andere Meinung zu. Also das ist ja auch sehr differenziert und sehr polarisiert zurzeit diskutiert. Wenn wir denn noch Kernkraftwerke hätten, die wir heute ersetzen müssten, das ist beispielsweise die Situation, die man in Frankreich vorfindet. Und man hat den Ersatz in der Dimension nicht zur Hand, sondern müsste dann auf Gas umstellen, wäre es unter Klimagesichtspunkten definitiv ein Schritt nach hinten. Das ist das, was die Kollegen auch politisch, auch auf europäischer Ebene genauso formulieren. Das kann ich nachvollziehen. Wir haben in Deutschland aber längst eine andere Entscheidung getroffen. Das heißt, wir sind im Prinzip aus der Kernenergie raus. Ich glaube, dass ein Zurückdrehen in Deutschland auf keinen Fall und wahrscheinlich langfristig auch woanders nicht, also im Sinne von wir bauen mal flott neu, zumindest so lange ein No-Go bleibt, solange das Thema Endlagerung nicht geklärt ist. Und dazu gehört vor allen Dingen für mich gar nicht so sehr der Betrieb der Kraftwerke, egal jetzt welche Technologie, ob Mikro, Kernenergie oder Großkraftwerke. Ohne Klärung dieser Frage ist nach meinem Dafürhalten verantwortlich, die Frage Kernenergie nicht zu klären. Und die vielleicht manchmal implizite Unterstellung, den Bau und den Betrieb der Kraftwerke, so war es ja bisher bei uns auch, der wird von Unternehmen übernommen und das Endlagerthema wird sozialisiert, ist, glaube ich, bis heute, also ich habe jedenfalls nirgendwo eine für mich nachvollziehbar überzeugende Lösung gesehen, weder technisch so gelöst, dass man von sicherer Endlagerung ausgehen kann, noch wirtschaftlich, was sind da eigentlich dauerhaft für Kosten mit verbunden, weil wir haben dann im Prinzip Betreuungszeiten von 20.000 Jahren und mehr.
So lange hat noch kein Unternehmen existiert.
Nee, also
noch nicht mal die Rheinenergie, die es jetzt auf 150 Jahre bringt.
Das war also deshalb gehört, also vielleicht um es ernsthaft nochmal abzuholen, also ohne die Klärung dieser Thematik am Schluss halte ich den Neubau von Kernenergie eigentlich nicht für vertretbar. Oder das muss jedes Land für sich selbst entscheiden, aber meine persönliche Meinung ist eindeutig.
Herr Steinkamp, danke für das klare Schlusswort. Das war Dieter Steinkamp, Vorstandschef der Rheinenergie. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Besuch sein durften.
Ja, ich bedanke mich. Macht immer wieder Spaß und die Kreuzfeuer wäre der falsche Ausdruck, aber so ein Frage- und Antwortspiel zu machen. Ich hoffe, dass auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen aus dem Gespräch.
Dann bleibt mir noch, meinem Kollegen Thorsten Breitkopf, Danke zu sagen für das gemeinsame Gespräch mit dem Rheinenergie-Vorstandschef Dieter Steinkamp. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Gespräche führen können. Und wenn Sie noch nicht dazugehören, gucken Sie doch einfach mal auf ksta.de/abo, ob Sie uns nicht auch abonnieren möchten. Wir haben auch weitere Podcasts im Angebot, unter anderem Stadt mit K News für Köln. Dort erfahren Sie jeden Tag, was in der Stadt passiert ist, was es an neuen Nachrichten aus Köln und der Umgebung gibt. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Ich freue mich wie immer über jeden, der uns teilt, der uns abonniert, der uns empfiehlt. Tschö.
Economy mit K.